Sie hören eine Sendung von DRS2.
Wie sieht ein Kulturwandel der Arbeit aus, fragte sich die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Madeleine Fahrländer und stand zuerst einmal vor verschlossenen Türen.
Das war so meine ganz große erste Herausforderung. Ich habe das Projekt, diesen Campus zu untersuchen, für mich gefasst, ohne zu wissen, ob ich überhaupt eine Chance habe, hineinzukommen.
Denn das 20 Hektar große Gelände des Novartis Campus ist von einem Zaun umgeben. Zutritt erhält nur, wer dort arbeitet oder für seinen Besuch triftige, das heißt der Geschäftsleitung, einleuchtende Gründe hat.
Ich wurde dann eingeladen, mich zu präsentieren, auch mein Projekt zu präsentieren. Und das hatte so ein klein wenig Prüfungscharakter. Ich musste dann mein Konzept nochmals schriftlich formulieren. Und dann hatte Novartis mir angeboten, dass ich innerhalb des Campus 3 Interviews führen kann zu Fragen, die ich als relevant angeschaut habe.
3 Interviews, von denen keines länger als eine Stunde dauern sollte, denn Zeit ist kostbar.
Es war schon eine Botschaft, dass im Campus sehr viel gearbeitet wird, dass das auch ein Entgegenkommen ist, dass ich diese Interviews machen kann. Und dass es auch klar sein muss, dass ich da nicht über die Maßen Zeit beanspruchen darf. Aber ich möchte auch betonen, dass ich jeweils dann die Leute wirklich Zeit genommen haben und ich da auf auch eine sehr konstruktive Atmosphäre gestoßen bin.
Konstruktiv auch dann, als Madeleine Fahrländer anfragte, ob sie diese Interviews verwenden dürfe für eine Sendung von Kontext.
Was ich nicht machen durfte, ich durfte nicht selber auf dem Campus fotografieren. Novartis hat mir ihre Fotografien zur Verfügung gestellt. Und was ich auch nicht machen durfte, ich durfte nicht auf dem Areal herumgehen und mit Leuten Interviews machen.
Das erste Gespräch führte Madeleine Fahrländer mit Martine Francott. Sie ist Projektmanagerin des Campus bei Novartis. Warum, so die erste Frage der Kulturwissenschaftlerin an Martine Francott, warum hat Novartis überhaupt diesen Masterplan beschlossen? Weil, erklärt Martine Francott, seit der Fusion von Sandon und Siba nicht mehr viel investiert worden sei in das ehemalige Industriegelände St. Johann, also dort, wo heute der Campus entstehen soll. Kommt dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Novartis in der ganzen Stadt verteilt gewesen sind auf verschiedene Produktions- und Forschungsstandorte.
Und das war natürlich nicht sehr praktisch, weil die Leute haben keine Möglichkeit gehabt, sich zu treffen. Sie müssen immer einfach den Bus nehmen oder Tram. Also das haben wir auch gesagt, das ist nicht gut.
Es sollte etwas unternommen werden, doch Novartis wollte nicht einfach nur losbauen. Also wurde 2001 ein Auftrag erteilt an Vittorio Maniago Lampugnani, Architekturprofessor der ETH Zürich. Er sollte einen Masterplan entwickeln, auf dem 20 Hektaren großen Industriequartier einen neuen Campus entwerfen. Eine Wissensstadt für eine neue Wissensgesellschaft.
Dieser Campus-Masterplan, das ist nicht nur, was Sie kennen, einfach die Organisation von Straßen, von Plätzen, von Gebäuden. Das ist auch im Prinzip die Festlegung von den Standards, was man will für Standard für diese Gebäude. Das ist auch die Festlegung, was kommt noch dazu für Artwork, also für Kunstwerk zum Beispiel. Gehört dazu, gehört nicht dazu, was wollen wir, welches Niveau etc. Wollen wir weltweit so anerkannte Architekten haben, wollen wir einfach normale Architekten haben. Also alles wurde in dieser Zeit, innerhalb von 1-2 Jahren, von 2001 bis 2002, 2003 diskutiert, überlegt, festgelegt.
Vorbild für diesen Masterplan ist die historische Stadt. Der Campus als eine Art Stadt, eine Stadt mit, Zitat Lampugnani, einer gemeinsamen Identifikation jenseits aller Ungleichheiten.
Für ihn ist die Stadt ein kreativer Raum und in der Novartis soll Innovation, also im Campus soll Innovation stattfinden, das ist das oberste Ziel. Es ist die Vorstellung dahinter, dass Städte sind die Orte, wo häufig Innovation stattgefunden hat, die mittelalterliche Stadt als Beispiel. Es ist der Ort der Innovation, der Ort der Begegnung und diese Art und Weise des Zusammenarbeitens, die soll dort gefördert werden.
Und weil eine Stadt nicht von heute auf morgen entsteht, lässt man sich auch auf dem Campus Zeit mitbauen. Das Projekt wird erst im Jahr 2035 wirklich fertig sein. Wie Novartis sich diese Stadt allerdings vorstellt, lässt sich heute schon auf den Bildern erkennen, die Novartis der Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Madeleine Fahrländer zur Verfügung gestellt hat.
Wir sehen zum Beispiel ein Bild, das um den berühmten Brunnen, den man auch von außen sieht, wo die Leute stehen. Und interessant ist, dass auf diesem Bild zwei Kinder abgebildet sind und im Campus drinnen sieht man keine Kinder. Es ist eine familiäre Situation dargestellt, wo man aus dem Zutrittsbadge, den man bekommt, wenn man in den Novartis kommt, wenn man dieses Bild nicht so genau anschaut, dann könnte man meinen, dieser Badge, das sieht ein wenig aus wie ein Fotoapparat.
Entspanntes, familiäres Flanieren unter den Arkaden. Ein städtisches, touristisches Bild an einem warmen Sommertag.
Ein anderes Bild zeigt eine Mittagsszene, entspannt in diesem Wald, den man in der Novartis mit viel Aufwand gepflanzt hat. Es ist auch ein schöner sonniger Tag, die Leute sitzen draußen. Man könnte meinen, das sei jetzt eine Szene aus Paris. Es ist so diese Anspielung auf die entspannte Situation aus den Ferien.
Eine Art Boulevard also in einer Stadt, die den Anspruch hat, selbstgenügsam zu sein. Auf dem Campus nämlich, so sieht es der Masterplan vor, sollen sich die Angestellten mit allem versorgen können, was sie brauchen. Ein Fitnessstudio gibt es bereits, ein Kinderhort ist geplant, ebenso verschiedene Läden. Innovation, erklärt Martin Frankott. Innovation ist dabei das absolut oberste Ziel.
Weil wir haben natürlich im Gesundheitssektor große Veränderungen. Wir haben sehr große Herausforderungen. Wir haben Druck von der Gesellschaft, weil die Gesellschaft will einfach Medikamente haben, die praktisch keine Nebenwirkung hat, was auch unrealistisch ist, aber wir müssen so nah wie möglich dazu kommen. Wir haben Druck von den Behörden, die auch sehr anspruchsvoll sind. Sie wollen nicht mehr Medikamente bewilligen, die genau Nebenwirkungen hätten, aber auch die nicht so viel bringen gegenüber anderen Medikamenten. Wir haben Druck auch von dieser Krankenkasse, von all diesen so Social Insurance System in alle Länder.
Denn auch die Krankenkassen wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben für Medikamente. Das alles bedeutet, so Martin Frankott, dass die Novartis schneller arbeiten muss, günstiger und sicherer.
Und dass wir auch Medikamente brauchen, die nicht nur, sagen wir, die Symptome oder das Leben eigentlich besser macht, aber die wirklich die Krankheit heilt.
Medikamente, die nicht Symptome bekämpfen, sondern Krankheiten heilen. Dafür braucht es eine gänzlich neue Forschung und für diese eine neue Arbeitskultur.
Also unsere Arbeitskräfte sind zu teuer, damit wir noch sagen können, wir haben hier die Produktion, wir haben hier Routinearbeit, wir haben hier, was alle anderen machen können. Also wenn wir, es ist wirtschaftliche so Situation, wenn wir hier Arbeit behalten wollen, dann müssen wir natürlich so diese High-Level-Arbeit haben, also die basiert auf Wissen. Und dafür müssen wir auch die beste Mitarbeiter rekrutieren können. Es sind Mitarbeiter, die einfach von der ganzen Welt kommen, die eine höhere Ausbildung haben. Und dafür müssen wir auch attraktiv sein.
Wir wollen nicht nur die weltweit Besten, sagt Novartis. Wir wollen auch, dass diese weltweit Besten auf eine neue Art zusammenarbeiten. Einzelkämpfer sind nicht mehr zeitgemäß.
Man kann nicht mehr ein Medikament einfach so erfinden, nur als Einzelmann. Es ist einfach vorbei, das ist so. Wir arbeiten mit Chemiker, mit Biologen, mit Statistiker, mit Mediziner, mit so Informatiker, mit Mathematiker etc. Also wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen uns verstehen.
Zusammenarbeiten, vor allem neu zusammenarbeiten, das heißt, es muss schneller gehen als bisher. Die Zeitspanne zwischen Entwicklung und Patentierung und dem danach folgenden Vertrieb eines Medikamentes muss verkürzt werden. Je kürzer nämlich diese Spanne, desto länger kann das patentierte Medikament auf dem Markt sein und das bringt entsprechend länger Geld. Innovation heißt in diesem Zusammenhang also, die verschiedenen Arbeitsprozesse zu beschleunigen, sie nicht hintereinander zu setzen, sondern sie parallel laufen zu lassen. Während ein Biologe forscht, sollte sich die Marketing-Spezialistin bereits zusammen mit diesem Biologen Gedanken darüber machen, wie man das Ergebnis dieser Forschung dann vermarkten kann. Damit aber die Marketingfrau und der Biologe überhaupt miteinander in Kontakt kommen, muss der Campus von Anfang an so konzipiert sein, dass darin eine neue Arbeitskultur entstehen kann.
Novartis hat für diesen Campus ein ganz neues Prinzip entwickelt, das Prinzip des Multispace-Büros. Und das Prinzip, den ganzen Raum, den der Campus einnimmt, so zu organisieren, dass alle Leute in verschiedensten Arbeitssituationen ideal arbeiten können.
Das beginnt damit, dass der ganze Campus mit Wireless LAN ausgestattet ist. Es ist jederzeit möglich, sich mit dem Laptop an den aufwendig installierten Brunnen, unter die parkähnlich angelegten Bäume oder in die luxuriös ausgestatteten Restaurants zu setzen, zu arbeiten, sich mit Arbeitskollegen, Kolleginnen zum Gespräch zu treffen. Multispace ist auch das Prinzip, nach dem die Büroräume selber eingerichtet sind.
Das Multispace-Büro muss man sich so vorstellen, dass auf einer ganzen Etage ein riesiges Büro steht, wo alle Leute drin sitzen, ihren Arbeitsplatz haben, auch ungeachtet der Hierarchien, also auch die vorgesetzten Personen sind im selben Raum.
Im selben Raum sind auch Mitglieder der anderen Forschungsabteilungen und weitere Berufsspezialisten, die vorher in der ganzen Stadt verteilt waren. Sie arbeiten nun alle zusammen, unter demselben Dach, oft auf derselben Etage. Einzelbüros gibt es keine mehr, nur noch individuelle Arbeitsplätze.
Die sind relativ klein. Es hat Platz für einen PC, es hat Platz, noch links und rechts etwas abzulegen, es hat noch ein kleines Wändlein für eine private Fotografie. Und daneben gibt es unterschiedlich große Räume. Es gibt Project-Räume, die sind eher kleiner, da kann man zu dritt oder zu viert ein Projekt besprechen. Es gibt Meeting-Räume, wo 10, 12, 15 Leute Platz haben. Es gibt sogenannte Shared Areas, wo man einmal einen Kaffee trinken kann, wo man auf ein Sofa sitzen kann. Aber man ist immer in Blickweite der Kolleginnen und Kollegen.
Denn der ganze Raum ist transparent, alle Wände aus Glas. Der Biologe sieht, was die Marketingfrau macht und umgekehrt. Alle stehen ständig in der Öffentlichkeit. Niemand wird mal schnell die Füße aufs Pult legen. Diese soziale Kontrolle sorgt dafür, dass sich alle von der besten Seite präsentieren werden. Das verstärkt den Leistungsdruck und die Leistungsbereitschaft.
Und insofern ist die Situation schon so, dass man im Prinzip den ganzen Tag gesehen wird, aber auch selber sieht. Man ist ja in einer Doppelrolle. Und das ist sehr bewusst so gesetzt, weil die Novartis davon ausgeht, dass die Leute sich treffen müssen. Weil heute sind diese global agierenden Firmen sind so komplex, dass es notwendig ist, das informelle Gespräch zu fördern. Man weiß, dass aus informellen Gesprächen häufig gute Ideen resultieren und dann wird dann auch auf eine Kongresssituation hingewiesen, wo man ja weiß, dass die entscheidenden Gespräche finden beim Apéro statt oder beim Nachtessen. In einer Atmosphäre, wo man sich trifft und wo plötzlich Ideen ausgetauscht werden können.
Dafür wurden in den Multispace-Etagen an strategisch günstigen Orten beispielsweise Sofas hingestellt.
Man hat gut untersucht, wie sich die Leute bewegen, wo sie so ihre liebgewonnenen Wege haben, was für Abläufe sich ergeben in einem solchen Büro. Und man schaut, dass es an den Knotenpunkten, wo sich Leute begegnen, dass man da eben ein Sofa auch mal installiert oder auch einen Ort, wo man einen Kaffee trinken kann. Auch ein Beispiel ist, dass Drucker so hingestellt werden, dass die Leute aufstehen müssen und dass man sich auch zum Beispiel beim Drucker begegnet, wo man gemeinsam auf das Papier wartet, dass da ausgespuckt wird und dass in diesem Moment vielleicht auch ein kurzes Gespräch stattfindet.
Plaudern ist erwünscht, aber es soll damit nicht Zeit verschwendet, sondern Zeit gespart werden. Diese Plaudereien, meist über die Arbeit, beschleunigen die Abläufe, vernetzen die verschiedenen Berufsgruppen, erklärt Gabriele Keuerleber. Sie ist zuständig für Change Management und die zweite Interviewpartnerin von Madeleine Fahrländer.
Es sind natürlich sehr viele Wissenschaftler, das sind Laboranten, das sind in der Entwicklung dann auch die ganzen Statistiker, die Kontakt haben mit den Ärzten, mit den klinischen Studien, das sind dann auch die Prospekte designen, die dann in die Medikamentenpackline kommen. Das sind die ganzen Leute, die mit den Behörden Kontakt haben für die ganzen Bewilligungen. Das ist in jedem Land ein bisschen anders.
Unterschiedliche Berufsgruppen und unterschiedliche Menschen, die gewohnt waren, in Arbeitsprozessen zu arbeiten, die hintereinander geschaltet waren. Biologe und Marketingfrau leben da auf ziemlich verschiedenen Planeten. Ihre Denkweisen dürfen sich stark voneinander unterscheiden. Jetzt aber müssen sie zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten. Das verlangt gegenseitiges Verständnis, Wissen um die Probleme der jeweiligen Aufgabestellung des anderen.
Also Kaffee trinken heisst nicht mehr einfach Fußball schwätzen, sondern ist sehr wohl auch Arbeit. Aber es ist eine Umstellung. Es ist eine Umstellung. Der Vorteil, der ganz grosse Vorteil ist, man kriegt mit, was läuft. Also was in der Abteilung läuft oder in einer anderen Abteilung, wenn man zusammen in einem Gebäude ist. Und das ist ganz, ganz wesentlich, weil man hat ja viel Wissen im Kopf, wo man gar nicht weiß, was man im Kopf hat. Oder man weiß auch Sachen nicht, wo man gar nicht weiß, dass man genau das wissen sollte. Und das kann man einfach so mitkriegen, indem man ein Telefon mal mitgehört hat oder ein Gespräch mitgehört hat oder sieht, dass zwei Leute miteinander kommunizieren. Das ist dann der ganz grosse Vorteil vom See.
Als das Multispace-Konzept geplant wurde, dachte man bei Novartis, dass sich die Mitarbeitenden über dieses neue Modell freuen würden.
Und dann hat man gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Das gibt ganz grosse Widerstände. Eben, weil es ist ein kultureller Wandel. Und der Mensch hat ja meistens eben nicht gern Wandel und Neues, was er nicht wirklich kennt. Und dann haben wir beschlossen, es müsste da sein, was sich mit diesen Widerständen, Ängsten, Fragen und so auseinandersetzt und die Leute begleitet. Und dann haben wir die Stelle vom Change Manager geschaffen.
Kein einfacher Job für Gabriel Keuerleber, denn die Widerstände waren heftig.
Es gibt zum Teil extrem heftige Diskussionen. Also da kann es schon einmal passieren, dass sie irgendwie 30, 40, 50, 80 Leute vor sich haben, die voll emotional Breitseite anfangen zu schiessen. Das gibt es. Hat es am Anfang noch eher gegeben als unterdessen, wo die Leute doch sehen, eigentlich gefällt es den Leuten, wenn sie eine Zeit drin sind in einer Arbeitsumgebung. Das hilft uns natürlich unheimlich. Aber also im Change Management müssen sie natürlich einfach fein sein. Vorne anzustehen, das auf sich nehmen, nicht persönlich nehmen. Auf den Tisch klopfen nutzt gar nichts.
Gefragt hingegen ist da sehr viel Empathie. Allerdings, Fakt ist Fakt, meint Gabriel Keuerleber. Das heißt, Novartis will diesen arbeitstechnischen Wandel und hat ihn auch tatsächlich eingeführt. Mit Erfolg, sagt Gabriel Keuerleber. 80% der so arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen jetzt nicht mehr zurück ins Einzelbüro.
Also der eine, die Leiter von einem Team im Forum 3, der hat mir zum Beispiel gesagt, er hat einmal in der Woche ein Meeting mit seinen Teamleuten. Und da hat er immer so Traktandenliste und das tut man durchbesprechen. Und seit er im Forum 3 ist, ist die Traktandenliste nur noch halb so gross. Weil sich der Rest der Probleme hat sich einfach automatisch schon erledigt. Und ein anderer Chef dann hat gesagt, es sei für ihn am Anfang ziemlich ein Spiessrutenlaufen gewesen, zu kommen und dann durch alle Leute durch, wir jetzt laufen an seinen Arbeitsplatz. Und unterdessen hat er gemerkt, er hätte zwar 10 Minuten länger, bis er am Platz sitze, aber die Hälfte von den Themen hätte er bereits schon schnell können organisieren. Also ich denke, es spart eben auch Zeit.
Es spart Zeit, unter anderem auch deshalb, weil Entscheidungen auf diese Art und Weise sehr viel schneller getroffen werden können.
Wir sind eine grosse Firma und je grössere Firma ist, desto träger wird sie. Und ist es extrem wichtig, als Entscheidungen trotzdem rasch gefällt werden. Und wenn Sie natürlich dann jedes Mal, wenn Sie zu einem Vorgesetzten über die Assistentin einen Termin haben, über das Lotus Notes und dann ist er noch irgendwie im Ausland, dann ist das relativ schwerfällig. Und wenn Sie einfach schnell können schauen können, ist er oder ist sie da? Und ich meine, das ist je nachdem eine ganz kurze Kommunikation, die notwendig ist. Oder? Und die schnell jemanden können ansprechen, dann ist das ganz klar eine Vereinfachung.
Nun hat sich Novartis der Transparenz verschrieben und der Innovation. Da erstaunt es doch etwas, dass ausgerechnet eine solche Organisation sich hinter Mauern versteckt, aus der Stadt in der Stadt gewissermaßen eine verborgene Stadt macht, wenn nicht gar eine verbotene Stadt. Warum diesen Zaun um den Campus? Zum einen aus Sicherheitsgründen, erklärt Gabriel Keuerleber, und zum anderen...
Der Herr Vasella möchte absolut verhindern, dass man das Campus als Architekturpark anschaut. Das ist es nicht. Wir haben eine Vision dahinter, wir haben eine Kulturveränderung dahinter. Und durch das gibt es auch keine Vierungen. Die Leute sollen nicht einfach die Architekturen oder die Architekten schauen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also irgendwann wird es auch doch eher, da muss ein Tag der offenen Tür oder so etwas geben.
Die Vision einer Stadt in der Stadt, wo die weltweit besten Köpfe ungestört und in privilegierter Umgebung arbeiten, ihr Wissen zusammentragen können. So schön diese Vision aus Sicht der Novartis sein mag, ganz ohne Außenbeziehungen geht das trotz allem nicht. Was immer die Novartis für sich plant, es wird in Basel, es wird in der Schweiz gesellschaftliche Auswirkungen haben. Das beginnt damit, dass diese global rekrutierten Besten der Besten wenigstens zum Schlafen den Campus verlassen müssen.
Am Anfang gab es sehr viele Probleme, weil man hat Leute rekrutiert mit einem spezialisierten Wissen, das man braucht für die Arbeit. Und man hat gemerkt, dass diese Leute einen Ehepartner oder Ehepartnerin oder Lebenspartner mitbringen. Die eine Person arbeitet dann sehr intensiv im Campus und die andere Person ist ein Stück weit parkiert in vielleicht einem Vorort von Basel und ist dort in einer sehr isolierten Situation.
Und deshalb, so Madeleine Fahrländer, bemüht sich Novartis stark um die Integration auch dieser Ehepartner und Ehepartnerinnen.
Diese Integrationsbemühungen sind deshalb sehr wichtig und das wird auch ganz klar gesagt. Wir investieren sehr viel in diese hochqualifizierten Leute und es ist für uns notwendig, dass die Personen sich um die Arbeit kümmern, dass sie in der Arbeit produktiv sind und zwar von Anfang an und dass sie sich nicht um Wohnungssuche kümmern müssen, um Waschmaschinenprobleme in der Waschküche, dass man weiß, wie der Abfall entsorgt werden muss. Das ist die eine Seite und die andere Seite, die vor allem aus Sicht von Frauen gesagt wurde, ist, ich komme hier in der Schweiz in eine Gesellschaft, die aus Sicht einer Person, die aus den USA oder Großbritannien kommt, eine sehr konservative Gesellschaft ist, wo Arbeitstätigkeit der Frau, gerade vielleicht auch in den Vororten, wo die Leute wohnen, eher skeptisch angeschaut wird und wo Kinderbetreuung halt immer noch, und also Arbeit und Kinderbetreuung aus Sicht der Frauen auch immer noch halt ein schwieriges Feld ist.
Die Novartis unterstützt deshalb die beiden verhältnismäßig neuen International Schools in der Region. Sie bezahlt auch zum Teil, je nach Wichtigkeit des gewünschten Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, Teile des Schulgeldes. Diese hochqualifizierten Arbeitsmigranten unterscheiden sich ganz markant von anderen Migranten.
Sie selbst betrachten sich nicht als Migrantinnen und Migranten, sondern der gängige Ausdruck ist der des Expatriates. Ich denke, ein weiterer sehr wichtiger Unterschied ist, dass die Leute rekrutiert werden. Das heißt, sie kommen aufgrund eines Arbeitsvertrags. Sie sind sehr gesucht und man möchte sie. Es ist in der schweizerischen Gesetzgebung auch so definiert, dass man Hochqualifizierte auch aus Ländern rekrutieren kann, die eigentlich eben nicht EU und EFTA sind. Und was sie auch unterscheidet, ist, sie kommen aus der Mittelschicht. Sie können ihre gute Qualifikation hier ausleben, was für Leute, die hochqualifiziert aus anderen Ländern kommen, schwierig ist, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt sind. Und was sie auch unterscheidet, ist, dass man davon ausgeht, dass sie durch ihren hohen Bildungsgrad eigentlich keine Integrationsschwierigkeiten haben sollten. Sie sind gute Steuerzahler und man geht davon aus, dass sie nicht Probleme kreieren.
Von Integration allerdings kann keine Rede sein, denn diese Expatriates sind lediglich auf Zeit hier. Ihr Aufenthalt in der Schweiz, in Basel, ist eine Etappe in ihrer beruflichen Karriere. In der Regel leben sie in 2 bis 3 verschiedenen Welten. Modernste Kommunikationstechnologien ermöglichen ein Familienleben auch über weite Distanzen.
Es ist nicht zu unterschätzen, was das für Basel heißt, dass wir mit Novartis und Roche 2 globale Konzerne mit Hauptsitz hier haben. Das zieht ein Umfeld an, das für eine Stadt wie Basel, die keine Global City ist, aber immerhin im pharmachemischen Bereich so etwas wie ein weltweiter Player ist. Ich denke, das ist für die Stadt Basel entscheidend.
Denn es macht sich bezahlt, was man gerade jetzt angesichts der Finanzkrise gut beobachten kann. Basel-Stadt hat, dank der relativ stabilen Pharmatitel und dem diversifizierten Wirtschaftsangebot in der Stadt, markant weniger Steuereinbußen zu verzeichnen als beispielsweise Zürich. Doch kehren wir nochmals zurück zum Masterplan des Architekten Lampugnani, der sich den Campus als Ort des Wissens vorstellt, wo Architektur als Instrument dienen soll, die Menschen zu einer innovativen Arbeitskultur anzuregen. Diese Arbeitskultur ist stark geprägt durch die Informalität.
Informelles Gespräch heißt ja eigentlich, es entsteht durch Zufall. Und gleichzeitig kann man ja dann, wenn etwas aus Zufall entsteht, kann man es ja eigentlich nicht konstruieren. Das sind eigentlich zwei Dinge, die sich widersprechen. Und darum dieser choreografierte Raum, wo man versucht, die Trampelpfade so zu planen, dass die Leute quasi, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ineinander hineinrennen. Und in diesem Moment diese Kommunikation stattfindet. Die Bedeutung des informellen Gesprächs ist wichtig. Sie wird auch in anderen Firmen als sehr relevant eingestuft. Es bleibt aber abzuwarten, ob eine Konstruktion der Informalität wirklich möglich ist.
Vittorio Maniago Lampugnani versteht den Campus als Stadt in der Stadt. Die Stadt wiederum als einen Ort für Kreativität, als Ort, wo Verschiedenheiten aufeinandertreffen, wo aus Diversität Reibung entsteht und damit etwas Neues. Entspricht der Campus diesem Bild wirklich? Oder müsste man ihn nicht eher mit einem Luxuspalast vergleichen, wo Aussätzige, Bettler und andere Randfiguren nichts zu suchen haben und deshalb zumindest in sozialer oder auch gesellschaftlicher Hinsicht keine Rede sein kann von einer Stadt?
Wenn man die Stadt in der Stadt ernst nimmt, dann kann man beim Novartis Campus nicht von einer Stadt sprechen. Es ist wirklich so, dass die Leute sehr ausgesucht sind, und die Leute auch mit einem ganz klaren Ziel dorthin kommen am Morgen und am Abend heimgehen. Also diese Stadt ist nachts zu. Und das heißt ja, dass die ganzen Zeiten außerhalb der Arbeitszeit, die verbringt man nicht in dieser Stadt. Insofern ist die Stadt in der Stadt ein Konstrukt. Und ich denke, es ist ein Stück weit auch eine falsche Begrifflichkeit, insofern als Stadt mit Kreativität verbunden wird und aber auch Stadt etwas mit Heterogenität zu tun hat, mit einer wilden Zusammensetzung, wo Leute ganz unterschiedlicher Herkunft und Lebenshaltung aufeinandertreffen, sich auch aus dem Weg gehen, dort, wo man sich nicht treffen möchte. Und insofern hat der Campus eine hohe Künstlichkeit,
die dadurch noch unterstrichen wird, dass die Besten der Besten, auch wenn sie aus 80 Nationen stammen, sich doch recht ähnlich sind. Und damit keineswegs einer wilden Zusammensetzung gleichen, die eigentlich Voraussetzung wäre für die gewünschten Reibungen, aus denen dann Neues entstehen soll.
Wenn ich durch den Campus gehe, dann sehe ich eine sehr stark westeuropäisch, westamerikanisch geprägte Gesellschaft. Es gibt bis jetzt auch vor allem sehr viele Leute weißer Hautfarbe. Es gibt nur eine Person aus Afrika, die im Campus arbeitet. Also die Diversität ist insofern aufgehoben für mich, wenn ich im Campus bin, ich höre ja nur Englisch. Und das homogenisiert insofern, als alle dieselbe Sprache sprechen. Und wie weit die Arbeit und die gemeinsamen Ziele und die gemeinsame Firmenkultur nicht dann wieder zu einer Homogenität führen, weil man doch eigentlich also aus der gleichen Bildungsschicht kommt, ähnliche Lebensläufe hat, ist es nicht eigentlich ein Weg hin zu einer neuen Homogenität, einer global rekrutierten Homogenität, aber doch einer Einheitlichkeit in der Ausrichtung und auch in der Lebenshaltung, dass es da wieder zu neuen Homogenitäten kommt.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.